läufst ja wahrscheinlich fast jeden Tag an ihnen vorbei. Also in Bürogebäuden, in Fabriken oder vielleicht sogar in deinem eigenen Keller.
Absolut.
Diese grauen, unscheinbaren Metallschränke, aus denen meistens nur so ein ganz leises Summen kommt.
Ja, die man eigentlich im Alltag völlig ignoriert.
Genau, bis zu dem Moment, wo eben etwas schief geht. Und wenn in diesen Schränken ein Fehler auftritt, dann entscheidet ein extrem einfaches, fast schon banales Stück Metall buchstäblich über Leben und Tod.
Das ist wirklich keine Übertreibung, ja.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir haben heute einen ganzen Stapel an Fachartikeln, Normen und Best Practices vor uns liegen. Und unser Ziel in dieser tiefgehenden Analyse ist es herauszufinden, warum diese sogenannte Erdungs- und Grounding-Sammelschiene, also die PE-Busbar, eben nicht einfach nur ein Stück Kupfer ist.
Richtig.
Sondern warum sie das absolute Rückgrat der elektrischen Sicherheit ist, das uns vor fatalen Stromunfällen bewahrt. Ich finde das Thema ja total spannend. Das ist für ein unsichtbarer Held der Technik.
Ein sehr passender Einstieg für ein Bauteil, das in seiner Schlichtheit wirklich massiv unterschätzt wird. Ich meine, es hat keine Platine.
Nee, keine blinkenden LEDs.
Genau, es bekommt auch keine Software-Updates. Und doch ist es, naja, unsere letzte physikalische Verteidigungslinie. Es geht hier nämlich nicht einfach nur darum, ein paar Kabel zusammenzuführen.
Sondern?
Es geht um die präzise physikalische Kontrolle von Berührungsspannungen und die sichere Lenkung von enormen Fehlerströmen. Wenn diese Schiene versagt, dann sucht sich der Strom unweigerlich einen anderen Weg.
Und das ist dann wahrscheinlich oft der Mensch, oder?
Ja, leider. Aufgrund des geringeren Widerstands im Vergleich zu, sagen wir mal, Luft oder dicken Isolierschichten, ist dieser Weg dann oft der menschliche Körper.
Wahnsinn. Aber bevor wir uns jetzt genau ansehen, wo diese Schiene verbaut wird und wie die Physik dahinter funktioniert, müssen wir einen konzeptionellen Fehler ausräumen.
Ah, das berühmte Missverständnis.
Genau. Laut unseren Quellen passiert das nämlich erstaunlich oft. Selbst erfahrene Techniker vermischen hier immer wieder zwei elementare Begriffe, nämlich Grounding und Bonding.
Das ist in der Tat ein massives Problem in der Praxis, weil beide Konzepte zwar verwandt sind, aber völlig unterschiedliche physikalische Aufgaben erfüllen.
Okay, dann erklär doch mal. Was ist Grounding?
Also Grounding, sprich die klassische Erdung. Das ist die gewollte, direkte physische Verbindung zur Erde.
Mhm.
Stell dir vor, ein Kurzschluss passiert. Eine stromführende Phase berührt das Metallgehäuse. Dann bietet das Grounding diesem Fehlerstrom einen extrem niederohmigen Pfad direkt ins Erdreich.
Also der Strom soll schnellstmöglich abfließen.
Genau. Das Ziel ist es, den Stromkreislauf zurück zur Quelle zu schließen, damit die vorgeschalteten Schutzgeräte, also die Sicherungen, überhaupt erst auslösen können. Das senkt akut das Stromschlagrisiko.
Verstehe. Grounding ist also quasi wie ein Blitzableiter, der eine Sturzflut sicher in den Abfluss leitet.
Das ist eine gute Analogie, ja.
Aber was ist dann Bonding?
Bonding ist der Potenzialausgleich. Hier geht es primär gar nicht um die Erde an sich. Es geht um das Verbinden metallischer Teile, also Gehäuse, Türen, Kabeltrassen.
Wozu?
Die leiten den Strom doch eh schon. Ja, aber was hier faszinierend ist, Strom fließt immer nur dann durch dich durch, wenn ein Potentialunterschied, also ein Spannungsunterschied besteht.
Ah, okay.
Wenn wir alle metallischen Teile massiv miteinander verbinden, zwingen wir sie auf exakt dasselbe elektrische Spannungsniveau.
Bonding ist also wie das Ausbalancieren von zwei Wassertanks auf exakt dieselbe Höhe oder damit das Wasser, in dem Fall die Spannung, nicht plötzlich von einem zum anderen schwappt, wenn ich beide berühre.
Exakt. Selbst wenn im Fehlerfall beide Gehäuse kurzzeitig auf 230 Volt stehen, solange zwischen deiner linken und rechten Hand 0 Volt Differenz herrschen, spürst du nichts.
Das ist ja krass. Und passiert es wirklich oft, dass Profis das verwechseln?
Sehr oft. Und eine Verwechslung führt zu Systemen, die dann im Ernstfall entweder nicht vor einem Stromschlag oder nicht vor Funkenflug und Brandgefahr schützen.
Naja, weil der Strom dann unkontrolliert fließt.
Genau.
Gut, da wir jetzt den Unterschied kennen, stellt sich natürlich die Frage nach der Anatomie. Wie muss dieses Bauteil physisch beschaffen sein, um diese gewaltigen Aufgaben blitzschnell zu erfüllen? Wo im Schrank sitzt das Ding überhaupt?
Meistens zentral im Schaltschrank, direkt an der Rückwand oder auf sehr stabilen Montageplatten. Wichtig ist, dass sie nahe der Hauptstromleiter platziert ist. Aber, und das ist extrem wichtig, die PE-Leiter müssen sauber von Neutral- oder Phasenleitern getrennt sein.
Um so Induktionen oder sowas zu vermeiden.
Genau. Um gefährliche induktive Einkoppelungen bei hohen Stromspitzen zu verhindern.
Okay. Und aus welchem Material ist das? Ich meine, ein normales Stück Blech wird da ja nicht reichen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Hier haben wir im Grunde einen Kampf der Materialien. Der unangefochtene Standard ist Kupfer.
Wegen der Leitfähigkeit?
Richtig. Kupfer hat eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit und ist extrem langlebig. Aber es ist halt auch teuer und schwer. Deswegen kommt oft Aluminium ins Spiel.
Ah, aus Kostengründen.
Ja, Aluminium ist leichter und deutlich günstiger. Aber es hat einen massiven chemischen Nachteil. Es ist extrem anfällig für Oxidation.
Warte, Kupfer oxidiert doch auch. Das wird dann so grünlich, oder?
Ja, schon. Aber Kupferoxid ist weiterhin zumindest rudimentär elektrisch leitfähig. Aluminiumoxid hingegen, also Al2O3, bildet sich fast augenblicklich an der Luft. Und das ist ein hervorragender Isolator.
Krass.
Ja, das ist chemisch betrachtet fast wie Saphir. Es ist extrem hart und blockiert den Stromfluss. Wenn du das nicht vorher entfernst und spezielle Schutzfette nutzt, hast du plötzlich einen extrem hohen Widerstand an der Klemme.
Okay, und hier wird's wirklich interessant. Denn in unseren Unterlagen wird immer wieder betont, dass die Schiene und die Anschlüsse den Fehlerstrom schnell genug leiten müssen, damit die Sicherung auslöst.
Genau.
Aber warum ist da der Widerstand oder auch die Leitungslänge so entscheidend? Ich meine, Strom ist doch ohnehin fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Da geht's doch um Millisekunden.
Das ist ein häufiger Denkfehler. Es geht hier nicht um die Geschwindigkeit des Stroms an sich, sondern um das Ohmsche Gesetz. Jeder Zentimeter Umweg, jede schlechte Verbindung, jede mikroskopische Oxidschicht erhöht den elektrischen Widerstand.
Und mehr Widerstand heißt weniger Strom.
Völlig richtig. Und moderne Leitungsschutzschalter haben einen magnetischen Auslöser für Kurzschlüsse. Um diese massiven Federn im Schalter in Millisekunden aufzureißen, braucht die Magnetspule einen enormen Strom.
Ah, also wenn der Widerstand an der Aluminiumschiene zu hoch ist, fließt einfach nicht genug Strom, um diesen Magneten auszulösen.
Exakt. Der Strom reicht dann vielleicht nur für den thermischen Auslöser. Und der braucht, je nach Stromhöhe, Sekunden oder sogar Minuten, um warm zu werden und auszulösen.
Und in diesen Sekunden steht dann das Gehäuse unter Spannung und es herrscht akute Lebensgefahr.
Genau so ist es.
Puh. Aber die beste Kupferschiene am perfekten Ort bringt jedoch nichts, wenn sie nicht die Sprache des jeweiligen Stromnetzes spricht. Das fand ich in den Dokumenten total spannend.
Die Netzarchitektur.
Genau. Unsere Quellen betonen ja immer wieder, dass der Systemkontext eigentlich alles verändert. Die IEC 60346 unterscheidet da verschiedene Systeme.
Ja, primär reden wir in der Praxis meist über TN- und TT-Systeme. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, wird klar, die Schiene im Schaltschrank ist nicht isoliert zu betrachten.
Wie meinst du das?
Naja, sie ist ein integraler Bestandteil der Netzarchitektur des Stromversorgers. Schauen wir uns das TN-System an. Terrain-neutral.
Okay.
Da ist der Neutralpunkt des Versorgungsnetzes, also beim Trafo draußen auf der Straße, direkt geerdet. Und der Stromversorger liefert uns einen dicken Schutzleiter direkt ins Haus.
Das heißt, meine Sammelschiene ist über dicke Kabel direkt mit dem Kraftwerk oder dem Trafo verbunden.
Ganz genau. Das bietet einen extrem niederohmigen Pfad. Wenn mal dir ein Kurzschluss passiert, schießt der Fehlerstrom fast ungehindert zurück ins Netz. Die Sicherung knallt sofort raus.
Das klingt sicher. Aber das ist ja nicht überall so, oder? Was ist mit dem TT-System?
TT steht für Terra Terre. Hier liefert dir der Netzbetreiber keinen solchen Schutzleiter.
Warte, also gar keinen Rückweg?
Keinen direkten über ein Kabel, nein. Jede Anlage, also dein Haus, hat eine eigene lokale Erdung. Eine Erdungselektrode im Boden.
Ah, also so ein dicker Erdspieß im Fundament.
Richtig. Und jetzt kommt die Physik wieder ins Spiel. Erde ist ein viel, viel schlechterer Leiter als ein Kupferkabel. Der Schleifenwiderstand ist im TT-System massiv höher.
Was ja bedeutet, der Fehlerstrom wird stark ausgebremst.
Genau. Und jetzt hast du das Problem, dass dein Leitungsschutzschalter, von dem wir vorhin gesprochen haben, vielleicht gar nicht auslöst, weil der magnetische Schwellenwert nie erreicht wird.
Okay. Also was bedeutet das nun alles? Ich fasse das mal kurz für unsere Hörer zusammen. Man kann also nicht einfach eine Standarderdung in jedes Gebäude einbauen und gut ist. Das Stromnetz selbst diktiert das Design meiner Sicherheit.
Absolut korrekt zusammengefasst. Deswegen sind im TT-System zusätzliche Schutzschalter, also die sogenannten RCDs oder FI-Schalter, absolut zwingend erforderlich. Die messen nämlich nicht die reine Stromhöhe, sondern Fehlerströme im Milliampere-Bereich.
Wahnsinn! Wir haben also die Physik, die Metalle und das Netzsystem auf unserer Seite. Alles ist perfekt berechnet.
In der Theorie, ja.
Aber laut unseren Dokumenten lauert die größte Gefahr ganz woanders. Im Faktor Mensch.
Oh ja, die tödliche Routine.
Genau. Ein einziger kleiner Handgriff bei der Installation kann die gesamte Anlage in eine tödliche Falle verwandeln. Was sind da so die häufigsten Fehler aus deiner Sicht? Kabel an den Schrank anzuschließen.
Genau, dann ist die Tür im Fehlerfall unter Spannung, obwohl der Schrank geerdet ist. Ein anderer Klassiker ist die falsche Leitungsdimensionierung, was zu massive Brandgefahr führt, weil das Kabel bei einem Fehlerstrom einfach wegschmilzt.
Okay, aber in unseren Unterlagen wird ein spezieller Fehler als der, ich zitiere, absolute Killer bezeichnet.
Lass mich raten, Lack.
Exakt. Lack unter den Kabelschuhen. Erklär mal, warum ist das so fatal?
Naja, moderne Schaltschränke und Montageplatten sind meistens pulverbeschichtet. Das sieht super aus und schützt vor Rost. Jetzt nimmt der Techniker seinen dicken Kupferkabelschuh, setzt ihn auf dieses lackierte Blech, steckt eine dicke Schraube durch und knallt die mit dem Schraubenschlüssel fest.
Mechanisch sitzt das bombenfest, oder?
Mechanisch ja. Du könntest ein Auto dran aufhängen. Aber elektrisch gesehen ist es eine Katastrophe. Lack ist ein Dielektrikum, ein Isolator.
Das ist ja, als würde man versuchen, zwei Bauteile mit Sekundenkleber zu verbinden, aber man vergisst, die Plastikschutzfolie vorher abzuziehen.
Ha, ja, das ist ein super Bild.
Es sieht von außen total fest aus, aber die Verbindung, also in dem Fall die Klebewirkung oder eben der Stromfluss, ist komplett wirkungslos.
Ganz genau. Wenn der Lack vor der Montage nicht großflächig weggekratzt wird, bis das blanke Metall zu sehen ist, dann isoliert dieser Lack die Verbindung fast komplett. Lebensgefahr.
Aber wie kann man denn verhindern, dass so ein winziges, fast unsichtbares Detail übersehen wird? Ich meine, bei der Abnahme sieht die Schraube ja perfekt aus.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie sichern wir uns gegen unsichtbare Fehler ab? Sichtprüfung reicht hier eben absolut nicht. Wir müssen den Papierkram machen, der Leben rettet.
Prüfverfahren und Compliance also.
Genau. Um diese unsichtbaren Fehler, wie eben Lackreste oder auch Oxidation bei Aluminium, zu finden, müssen wir es physikalisch beweisen.
Und wie genau beweise ich das? Also wenn ich da jetzt einfach mit so einem Multimeter rangehe, piepst das doch meistens, sobald da auch nur ein winziger Kontakt da ist, oder?
Richtig. Aber das reicht nicht. Ein Standardmultimeter ist für diese hochkritischen Verbindungen fast nutzlos. Es misst mit einem winzigen Prüfstrom. Wenn du wirklich wissen willst, ob die Verbindung Fehlerströme von mehreren 100 Ampere aushält, brauchst du spezielle Installationstester.
Okay.
Die Normen wie die IEC 60036-6 oder in Deutschland die VDE 0100 oder auch der NEC 250 in den USA verlangen einen definierten, extrem niederohmigen Pfad. Wir sprechen hier von der Kelvin-Messung.
Was ist das?
Das ist eine Durchgängigkeitsprüfung mit 4 Leitern, die den Widerstand der eigenen Messkabel rausrechnet und mit einem höheren Prüfstrom, meist so 200 mA, arbeitet.
Ah, also der drückt da richtig Strom durch, um zu sehen, ob der Widerstand nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch niedrig genug ist.
Genau das ist der Punkt. Und das Aufspüren von hochohmigen Fehlern wird so protokolliert. Das ist dieses sogenannte Abnahme-Mindset.
Abnahme-Mindset, das gefällt mir. Wenn du in deinem Job oder Alltag Verantwortung trägst, dann ist dieses Abnahme-Mindset eigentlich dein bester Freund.
Absolut.
Weil, ich sag mal so, Vertrauen ist gut, aber ein gemessener und sauber dokumentierter Durchgangswiderstand ist eben besser. Das sind ja keine bürokratischen Hürden, wie man oft denkt.
Nein, gar nicht.
Das sind essentielle Bestandteile zur Reduzierung von Haftungsrisiken und eben Sicherheitsrisiken für die Menschen.
Richtig. Wer das als lästige Flecht ansieht, hat das Gefahrenpotenzial nicht verstanden.
Wow. Also ich fasse das mal begeistert zusammen, weil das Thema wirklich tief geht.
Gerne.
Diese Erdungs- und Grounding-Sammelschiene ist eben nicht einfach nur eine graue Metallleiste, an die man ein paar grün-gelbe Kabel schraubt.
Nein, weit gefehlt.
Sie ist das absolute Rückgrat unserer elektrischen Sicherheit. Von der Materialwahl also lieber Kupfer statt Aluminium, über das richtige Bonding für den Potenzialausgleich, bis hin zum Kampf gegen diese fiesen Lackreste unter den Kabelschuhen. Jedes noch so kleine Detail entscheidet in Millisekunden darüber, ob ein Fehlerstrom sicher in die Erde fließt oder zur tödlichen Gefahr wird.
Ich danke dir für diese tiefgehende Diskussion heute und ich hoffe, dass jeder, der jetzt zuhört, beim nächsten Blick in einen Sicherungskasten oder so einen unscheinbaren Schaltschrank im Keller genau weiß, welcher stille Wächter dort im Hintergrund die Stellung hält.
Das hoffe ich auch. Aber bevor wir uns verabschieden, habe ich noch einen finalen, ja, fast schon provokanten Gedanken für dich als Zuhörer zum Weitergrübeln.
Oh, da bin ich jetzt gespannt.
Naja, wir haben ja heute extrem intensiv über feste physische Verbindungen in die Erde gesprochen. Aber denk mal darüber nach. Unsere Stromnetze verändern sich gerade rasant. Sie werden immer dezentraler.
Das stimmt allerdings.
Überall sind Solarzellen auf den Dächern, Elektroautos, die durch Vehicle-to-Grid vielleicht bald den Strom ins Hausnetz zurückspeisen.
Ah, ich sehe, worauf du hinaus willst.
Wenn der Strom also plötzlich aus allen Richtungen kommt, vom Dach, aus der Garage und eben nicht mehr nur vom großen, geerdeten Kraftwerk am anderen Ende der Stadt, wie müssen sich dann diese traditionellen, festen Erdungssysteme in Zukunft anpassen?
Spannende Frage.
Ja. Wie müssen die sich entwickeln, um in so einem hochdynamischen, smarten Energienetz weiterhin unseren Schutz zu garantieren, wenn der Fehlerstrom auf einmal ganz andere Wege nimmt?
Eine Herausforderung für die nächste Generation von Ingenieuren.
Definitiv. Also, nimm diesen Gedanken mit. Danke fürs Zuhören bei unserer heutigen Analyse und bis zum nächsten Mal.